dann ist irgendwann meine Entscheidung gefallen, dass ich das so auf keinen Fall weitermachen möchte. Mhm. Und habe dann die Reißleine gezogen.
Ja, krass, ja.
Und habe dann gesagt, hier, ich kündige. Dann stand ich erstmal da, habe mein Studium abgebrochen, habe meine Ausbildung abgebrochen. Mhm. Und ich habe gedacht, fuck, ich bin der letzte Mensch.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen. Der Coming-of-Age-Podcast der IKK-Klassik für alle Macherinnen und Macher mit mir, eurer Psychotherapeutin Uruba.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
Im Leben geht es ja sehr häufig darum, ob wir bleiben bei etwas oder ob wir vielleicht gehen, loslassen, es aufgeben, wie man es auch nennen mag. Und ich habe hier tatsächlich einen, ja, ich will sagen, so einen Experten, was das Thema angeht, sitzen. Und ich glaube, wir können echt sehr viel von seiner Geschichte lernen. Also herzlich willkommen, Laurin. Du bist Zimmerer, aber auch Content Creator. Also du bist ja auf Instagram echt groß und ich habe echt deine Videos gesehen. Da steckst du ja auch echt viel Arbeit rein, finde ich. Vielleicht kannst du mal, ja, vielleicht dich auch kurz vorstellen und uns einfach so ein bisschen einführen in deine Geschichte, so in die verschiedenen Stationen, wo es auch darum ging, vielleicht etwas loszulassen, was dir nicht gut tat.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und auch meine Geschichte erzählen darf. Ja, ich bin Laurin und bin Zimmerermeister und mache auch Content unter der Holzbock. Ja. Damit habe ich irgendwann mal angefangen und Leute interessieren sich mehr und mehr fürs Handwerk, was ich sehr schön finde.
Toll.
Und ich gebe so ein bisschen Tipps und Tricks und zeige meine Leidenschaft. Und ja, dann ist das immer weitergekommen. Und irgendwann habe ich auch mal angefangen, kurz meine Geschichte zu erzählen.
Mhm.
Und ich glaube, da fange ich jetzt mal an
ja.
und erzähle mal, wie das alles so bei mir
losgegangen
ist.
Wie du bei deinem Beruf irgendwie gelandet bist, ne? So
richtig.
Auf Umwegen fast.
Mit Biegen und Brechen bin ich zur Schule gegangen. Mhm. Kurzzeitig war bei mir auch so der Punkt, da haben meine Lehrer und Lehrerinnen mich zu so einer Maßnahme geschickt, weil sie Angst hatten, dass ich meinen Hauptschulabschluss nicht schaffe.
Oh, wow, okay.
Und da musste ich so Sachen machen wie Schrauben auf Größe, nach Zeit sortieren, Bilder ausmalen auf Zeit oder mit einer Nähmaschine nähen, irgendwelche Muster ausnähen oder so. Und es stand die ganze Zeit jemand neben mir mit so einer Stechuhr.
Nein.
Und dann haben sie aufgeschrieben und so.
Auch richtig so Performance-Druck irgendwie.
Absolut,
dann
ja, genau.
Bei so jungen Menschen.
Und wie alt war ich? Vielleicht 14 oder so.
Ach, nö.
Und dann haben sie danach mit meinem Vater gesprochen und meinten so, ja, bei ihrem Sohn, da sticht nicht so richtig raus, aber wir hatten Tendenzen. Und dann hat er irgendwie gesagt, Maler, Lackierer und Maurer, was zu dem Zeitpunkt so ein Beruf für, sage ich mal, Dullis ist oder sowas. Ne?
Ja,
Was definitiv kein Beruf für Dullis ist an der Stelle.
Mm.
Da gehört ganz schön viel zu, ein guter Maurer, ein guter Maler, ein Lackierer zu sein.
Ja.
Und da ist mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt, du, Laurin, wie sieht es aus? Möchtest du so mit dem Hauptschulabschluss gehen oder möchtest du dich anstrengen und nochmal ein bisschen weitermachen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich versuch's. Und es hat dann auch geklappt. Ich habe sogar das Abitur noch gemacht dann.
Wow. Okay.
Bin da so ein
bisschen. Also wenn man denkt, so von dieser so einer Maßnahme, wo du irgendwie was auf Zeit machen musst und dann zum Abi, ich meine, da haben die Lehrer ja nicht wirklich an dich geglaubt, aber was hast du denn gemacht?
Ja, genau, im ersten Moment nicht, aber dann haben sie vielleicht auch so ein bisschen gesehen.
Ja.
Ich erinnere das auf jeden Fall, es gab auch noch so einen Moment. Meine Lehrerin ist dann am Elternabend, hat sie gerufen und gesagt, hey, liebe Herr und Frau Bock, ihr Sohn ist sehr lebhaft und er möchte alles ausdiskutieren. Er will immer fragen, warum. Aber ich kann mich nicht die ganze Zeit auf ihn konzentrieren. Ich habe da 26 Kinder sitzen und ich muss mich um alle kümmern.
Ja.
Nicht nur um diese, nicht nur um Sohn. Und da meinte mein Vater so, seien Sie doch froh, dass er etwas hinterfragt.
Ja, voll gut. Nicht, dass die jetzt zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, sei mal still, sondern die haben dir sozusagen den Rücken gestärkt.
Ja, meine Eltern haben mich da immer mit allem sehr supported, egal was wir gemacht haben als Kinder oder auch jetzt darüber hinaus. Also sehr, sehr gut in der Sinne. Sehr liebevoll aufgewachsen, sehr verständnisvoll.
Sehr schön.
Ich habe das Abitur dann gemacht und dachte natürlich, ich habe das Abitur, ich muss studieren, oder?
Ja.
Also,
es kommt sehr schnell nach dem Abi, ne, der Gedanke.
Ja, genau. Mhm. Und auch wenn man in der Schule dann immer so ein bisschen suggeriert bekommen hat, machst du kein Abitur, musst du eine Ausbildung machen. Also, und es ist dann so ein schlechtes Verhältnis, finde ich, von, ich weiß nicht, ob man es Wertschätzung nennen kann oder sowas, aber so, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Studium und einer Ausbildung. In beiden kannst du Geld verdienen, in beiden kannst du Erfüllung finden und auf beiden kannst du auch aufbauen. Ne?
Ja.
Und ich habe dann angefangen und habe gedacht, was möchtest du studieren? Und habe mich dann für Informatik entschieden, obwohl ich gar keine Berührungspunkte dazu hatte.
Okay.
Das heißt, ich habe gegoogelt und dachte, was wo, oder womit kann man am meisten Geld später verdienen und was wird gebraucht?
Okay. Ja.
Und dann gab es
dann. Und was man ja eigentlich dann auch nur in dem Moment eigentlich sagen kann, ne? Also wie etwas in 10 Jahren aussieht, also welcher Beruf in 10 Jahren total gebraucht wird, das weiß man ja manchmal dann in dem Moment gar nicht.
Heute mit KI und alles Mögliche,
richtig.
Ich glaube, da sind viele Bereiche der Informatik auch so ein bisschen
am
salopp geworden, oder?
Ja, ist so, ja.
Ich habe mir halt gedacht in meinem Kopf, dass du kannst alles lernen. Du musst dich einfach nur ransetzen und du kannst alles lernen. Rückblickend kann ich sagen, ja, du kannst alles lernen, aber deine Motivation, das ist ganz wichtig, ob du eine Motivation noch dazu hast, weil sonst ist es nur anstrengend und du wärst wahrscheinlich langfristig damit auch nicht glücklich. Glaube ich nicht, dass ich heutzutage als Informatiker glücklich geworden wäre. Und habe halt relativ schnell auch gemerkt, so nach dem zweiten Semester oder im zweiten Semester, das ist nicht das, was ich machen möchte.
Ja.
Da war ich mit einem guten Kumpel spazieren und er hat zu mir gesagt, ey, ich mache eine Ausbildung zum Zimmerer. Und ich war so, ey, krass, das ist ja cool, erzähl mal. Ja, so und so und damit fange ich jetzt an. Und wir sind eigentlich 3 Azubis, aber einer ist kurzfristig abgesprungen, jetzt sind wir nur noch 2. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, manchmal muss man Chancen nehmen, wenn man sie sieht. Dann bin ich schnell nach Hause. Ich habe meine Bewerbung geschrieben.
Ah, krass.
Ich hatte schon eine Zimmererhose, hatte ich schon, weil mein Opa war Zimmerer. Und irgendwie so diese Zimmererhose und so, die fand ich irgendwie mal schick und hatte die auch schon mal selber da. Und dementsprechend habe ich dann meine Sachen gepackt, bin da morgens hin. Und dann ist erstmal so eine Runde mit so 20, 25 Leuten, die standen alle in der Runde. Dann wurden die Kolonnen eingeteilt. Und dann teilt er die so ein und dann guckt er mich an und dann sagt er, und wer bist du? Und dann habe ich gesagt, moin, ich bin Laurin, ich möchte Zimmerer werden. Hier ist meine Bewerbung und meine Brote habe ich schon geschmiert.
Ach, du bist da sozusagen, ohne dass du angenommen wurdest, bist du da schon hin und hast du gesagt, so, ich möchte jetzt eigentlich direkt starten.
Ja, genau.
Wow, okay, was für ein Selbstbewusstsein, Hut ab.
Und dann meinte er, warte mal, komm mal mit.
Ja,
und dann
krass. Hat er mich ins Aber Fuß. Wie schnell du dir auch so sicher warst, oder?
Ja.
Das ist ja schon
cool. Ja, also ich glaube, manchmal muss man die Chancen dann einfach, es gibt dieses Now-or-Never-Ding manchmal, oder?
Ja,
und dann will man da manchmal einfach sagen, das mache ich jetzt einfach, oder? Also manchmal muss die Entscheidung einfach getroffen werden.
Ja.
Also so, man kann viel darüber nachdenken, ob wenn du einen zweiten, dritten oder vierten Gedanken hast, so vielleicht bist du unsicher.
Das stimmt.
So, und irgendwie, wenn es so sehr immer intrinsisch irgendwie motiviert ist, so, ne, dann hast du natürlich da auch nochmal eine andere Herangehensweise.
Ja.
Dann ist er mit mir ins Büro gegangen. Wir haben kurz nochmal gesprochen. Habe ich 3 Tage Praktikum gemacht, Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und dann war ich dabei, Zimmerer zu werden.
Cool.
Und, dachte
und das
mir
Studium
so,
war weg.
Studium war weg.
Krass, ja.
Und dachte mir, ja, das ist es. Geil.
Ja.
Der Chef, der war mega cool, sehr verständnisvoll, cooler Typ und aufgesehen zu. Und dann bin ich aber mit so Altgesellen unterwegs gewesen, die menschlich verwerflich waren in ihrem Verhalten.
Okay.
Und es kam immer mehr der Punkt und es kamen oft so Tage, wo ich so wütend, weinend nach Hause gegangen bin,
ach,
weil
krass.
Man da stellenweise sehr getriezt wurde. und einfach auch nicht fair behandelt worden ist.
Wenn man als Auszubildender steht man ja auch in der Hierarchie irgendwie so ganz unten, so ne, als Azubi.
Ja.
Und das ist in vielen Betrieben echt ein Problem für Azubis, dass die da echt einiges abbekommen einfach.
Ja, genau. Also so, welcome to the 21st century. Mhm. Wir können auch einfach alle gut miteinander umgehen, respektvoll.
Ja.
So, und einfach eine gute Zeit auch haben.
Ja.
Das habe ich mir ein paar Mal noch angeschaut, ein paar Tage, ein paar Wochen. Und dann ist irgendwann meine Entscheidung gefallen, dass ich das so auf keinen Fall weitermachen möchte.
Mhm.
Und habe dann die Reißleine gezogen.
Ja, krass, ja.
Und habe dann gesagt, hier, ich kündige.
Mhm.
Und dann stand ich erstmal da, habe mein Studium abgebrochen, habe meine Ausbildung abgebrochen.
Mhm.
Und ich habe gedacht, fuck, ich bin der letzte Mensch.
Mhm.
Und war so extrem down mit dem Ganzen.
Ich meine, ich weiß, dass du jetzt Zimmerer bist. Wie bist du da hingekommen?
Danach habe ich gedacht, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, weil ich will ja auch irgendwie nicht nichts machen.
Ja.
Dann habe ich früher schon immer während des Abis und so und in den Sommerferien habe ich immer als Brunnenbauer gearbeitet.
Oh, okay.
Und das hat mir persönlich ganz, ganz viel gebracht, weil ich wusste, ich verdiene gerade Geld.
Mhm.
Es ist irgendwie für mich eine sinnstiftende Arbeit. Es hat Spaß gemacht, es waren tolle Kollegen, die, mit denen ich ganz viel reden konnte, die ganz offen waren, auch irgendwie mehr über so meine Themen, die mich beschäftigt haben, zu sprechen.
Ja.
Und währenddessen konnte ich halt sehr, sehr viel lesen und immer eine neue Stadt sehen.
Ja.
Und dann habe ich darüber so viel nachgedacht und dann habe ich gedacht, ey, also auch das Kollegiale mit den Leuten und sowas, es ist nicht der Beruf, den ich nicht machen möchte, sondern es ist dieser Betrieb mit den Gesellen gewesen, die mich zum Aufgeben gebracht haben oder zum Abbrechen an der Stelle.
Mhm.
Und ich will Zimmerer werden. Das ist das, was ich will.
Das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis, glaube ich, dann. Ne?
Voll.
Ja.
Und das hat ein bisschen gedauert, aber als ich das dann so in meinem Kopf hatte, wurde das so sehr leicht alles für mich. Und ich war, okay, jetzt, was ist der nächste Step für mich? Okay, ich möchte einen Betrieb finden. Möchte ich so da sein, wo ich will? Oder will ich da bleiben, wo ich gerade bin?
Mhm.
Oder möchte ich woanders hin?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne nach Hamburg. Weil mein Bruder war schon in Hamburg.
Okay.
Ich war oft da zu Besuch und ich fand es immer richtig toll.
Ist auch eine schöne Stadt.
Ist auch so. Coole Leute, Hamburg, schönste Stadt der Welt. Und habe mich dann nach Hamburg beworben. Hatte dann auch ein Praktikum dort und dann hat das geklappt und dann bin ich auf kurz oder lang habe ich dann meine Sachen gepackt und bin nach Hamburg gezogen, damals in eine WG mit meiner besten Freundin zusammen und Good Times, kennen uns seit wir kleine Kinder sind und so. Sie auch gerade frisch irgendwie in Hamburg etwas Neues angefangen und das hatte dann gepasst und dann habe ich da die Lehre gemacht und es war sehr cool, weil ich hatte ganz viele in meiner Klasse, die alle nach Hamburg gezogen sind und es war einfach eine richtig coole
Hat im selben Boot. So
ja, es hat einfach nur Spaß gemacht. Alle hatten den gleichen Vibe. Alle wollten wir lernen. Alle wollten wir Zimmerer sein und alles, was dazugehört. Kluft tragen, Baustelle, Handwerk und einfach so diesen ganzen Vibe, den so ein Holzberuf gerade so als Zimmerer einfach mit sich gibt.
Ja.
Und ich hatte dann so Momente, wo ich hochgeguckt habe und gedacht habe, so, Alter, ich bin dankbar dafür, so, dass ich das tue, was ich mache. Und das ist genau die richtige Entscheidung gewesen.
Nochmal zur Einordnung, ne? Weil du intrinsisch sagst, also intrinsische Motivation, und darüber haben wir auch nochmal eine Folge, ich weiß noch nicht, ob die dann schon online ist. Intrinsische Motivation bedeutet ja eigentlich nur, man macht etwas, weil einem die Handlung selbst Spaß macht und erfüllt.
Ja.
Und
du
bist ja dann auch dabei geblieben, richtig?
Genau, also
so halb.
Ich habe dann die Lehre erfolgreich beendet und hatte dann noch ein wenig als Geselle gearbeitet.
Ja, ja.
Und dann ist mir aber irgendwie, hatte ich immer noch so ein kleines Vögelchen in meinem Köpfchen.
Mhm.
Und das meinte die ganze Zeit, ey, du hast Abitur gemacht, Junge.
Ah.
Du musst studieren.
Du musst was aus dir machen.
Genau. Und habe dann gedacht, es ist eine gute Idee, während Corona nach Leipzig zu ziehen, in eine Stadt, wo ich niemanden kenne, und ein Studium anzufangen als Bauingenieur, also für Bauingenieurswesen habe ich da angefangen.
Aber das passt ja auch so ein bisschen, ne? Hat ja Überlappungen mit.
Prinzipiell ist das richtig cool. Vielleicht, wenn Umstände anders gewesen wären oder so, wäre es vielleicht noch mehr was für mich gewesen. Aber in einer Stadt, wo man niemanden kennt, wo man auch keine Möglichkeit hatte, jemanden kennenzulernen durch Corona und so, und von morgens bis abends am Laptop zu sitzen. Ja.
Online-Vorlesungen
und sich diesen ganzen Stoff da rein zu prügeln und so.
Ja.
Da habe ich gedacht, irgendwann, boah, ich will arbeiten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also so, ich muss raus, ich will Dinge machen, ich will also so diesen Prozess wieder sehen von, ich will wissen, was ich am Ende des Tages geschaffen habe. Das siehst du halt wenig bis gar nicht, wenn du studierst.
Ja.
Und ich wollte gerne wieder reisen. Das ist natürlich relativ schwierig gewesen in Corona, aber ich bin ja Handwerker. Das heißt, für mich relativ easy. Ich hatte ein paar Telefonate gemacht und dann habe ich mit einer Zimmerei in der Schweiz telefoniert. Und von der Entscheidung, ich führe ein paar Telefonate zu, komme in der Schweiz an, sind 2 Wochen vergangen.
Ja, okay, wow.
Und dann habe ich ja auch einfach so einen radikalen Cut wieder gemacht. Da bin ich sogar im ersten Semester, habe ich da schon wieder einen Cut gemacht. Und ich war, also so, ich glaube, ich bin so vom Typ her, man kann Dinge manchmal länger ausprobieren.
Ja.
Aber wenn sich das einfach nur falsch anfühlt, mach halt einen Cut.
Ja.
Mach halt einen Cut, und aber hab auch einen B-Plan. Ne? Also so, mein B-Plan war dann einfach zu sagen, ich will arbeiten, ich will meinen Job weiter ausüben.
Und du hattest ja da auch schon deinen Abschluss, ne? Also
ich war schon Geselle.
Ja, genau. Das war ja sozusagen, das Studium war ja sozusagen on top da nochmal.
Ja.
Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen bei dieser Folge. Wir reden zwar über das Aufgeben und das ist Aufgeben beziehungsweise Loslassen vielleicht auch. Also ich nenne das manchmal auch gerne Loslassen. Mhm. Weil ich finde, Aufgeben klingt sehr negativ und so, als hätte man irgendwie versagt. So. Aber das stimmt ja gar nicht, ne? Also das in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ist es ja so, dass vielleicht genau das der Erfolg ist, dass man etwas loslässt, was einen nicht mehr gut getan hat, ne? Worunter man vielleicht gelitten hat. Und ganz, ganz viele Menschen machen das ja nicht so wie du, ne? Dass die recht schnell merken, dass ihnen etwas nicht gut tut, sondern die bleiben ganz, ganz lange dabei, sei es jetzt Beruf, sei es jetzt Studium, sei es vielleicht auch Beziehungen. Ganz, ganz häufig ist es ja bei Beziehungen auch so, dass man dabei bleibt, weil man ja schon sehr viel Energie und so reingesteckt hat und da irgendwie nicht loslassen kann. Ne? Du hast jetzt diese verschiedenen Stationen uns sozusagen gezeigt. Und auch deine Entscheidungen, und du sagst zwar so, ja, dann habe ich so ganz radikal da so einen Cut gemacht und das war dann so. Wie sah das denn innerlich für dich aus? Ich kann mir vorstellen, dass das echt nicht so einfach war, diese Entscheidungen dann doch zu treffen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und sagen, ja, was so innerlich bei dir los war?
Mhm. Wenn dieses Gefühl immer stärker wird, dass irgendwas falsch ist, und dass, wenn du Tag für Tag das Gefühl hast, es fühlt sich nicht gut an.
Yeah.
Und du siehst, du findest auch keine Besserung da drin.
Yeah.
Und es zieht dich einfach nur runter, dann musst du eine Entscheidung treffen.
Mhm.
Und das habe ich getan.
Mhm.
Also das macht natürlich erstmal was mit dir, aber es ist auch spannend.
Mhm.
Weil was soll denn passieren? Also so, was hätte mir jetzt großartig Schlechtes passieren können, dass ich ein Studium abbreche? Mhm. Ja gut, habe ich eh schon gemacht. So, und danach hat sich was anderes draußen gegeben.
Mhm.
Und als ich so in der Schweiz angekommen bin, war die erste Woche auch für mich total interessant und alles war neu.
Mhm.
Aber dann habe ich total so einen Hänger bekommen in der zweiten, dritten und vierten Woche.
Ja.
Und habe gedacht, shit, was machst du hier? Du hast Studium abgebrochen. Da war das doch jetzt der Plan. Und ist doch irgendwie komisch, was du jetzt hier machst.
Ja.
Und dann bin ich wandern gegangen.
Mhm.
Ich bin ganz viel wandern gewesen. Einfach so, ich habe so ein bisschen Musik auf die Ohren immer gemacht und habe gedacht, du gehst einfach wandern.
Ist auch das perfekte Land dafür, ne?
Ja, ja, viele schöne Berge und so. Es war schon, war richtig toll. Und dann habe ich irgendwann den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, weißt du was? du gehörst gerade genau hierher und versuch das mal anzunehmen. Versuch dich mal hier mit den Leuten zu connecten. Nach diesen 4 Wochen und nachdem ich mir so ein bisschen meine eigenen Pläne mir selber zurechtgelegt habe, habe ich das Ganze angenommen und ab dem Zeitpunkt bin ich 1 Jahr geblieben. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es hat mich sehr abgeholt und da kam auch für mich diese Festigung zu sagen, dass dieser Beruf, den ich gerade ausübe, das ist der Beruf, den ich gerne machen möchte. Und dann habe ich mich auch angemeldet für die Meisterschule in Deutschland.
Also ich glaube, das kann man so aus deiner Geschichte eigentlich voll gut lernen, dass man nicht unbedingt jetzt Ewigkeiten bei irgendwas verbringen muss. Also bei einer Sache, die einen nicht gut tut, die einem nicht gefällt. Und Menschen bleiben ganz, ganz häufig bei Dingen, die ihnen nicht gut tun, weil sie das Gefühl haben, sie haben da schon so viel reingesteckt. Sie haben da schon so viel Energie investiert und so viele Ressourcen reingesteckt. Und jetzt müsste ich das doch jetzt zu Ende bringen, weil ich da schon so viel reingesteckt habe. Und dieser Effekt, der hat tatsächlich sogar einen Namen. Das ist die Sunk-Cost-Fallacy, also versunkene Kosten. Also wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt aufhöre, dann die Kosten, die ich reingesteckt habe, die werden dann irgendwie weg, so puff. Ne? Und das ist ja eigentlich falsch, wenn man so denkt, weil jetzt steckt man noch weitere Ressourcen und noch weiter Energie in etwas, was ja eigentlich einen nicht gut tut. Ne? Und dann lohnt es sich ja dann eher zu sagen, hey, ja, ich habe zwar Kosten reingesteckt, aber dann höre ich doch jetzt lieber auf, statt da noch weiter irgendwie Energie zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Ne? Und das hast du, glaube ich, auch wenn du es bewusst vielleicht nicht erkannt hast, hast du es ja schon aktiv so für dich umgesetzt. Gesagt, ja, klar, ich habe jetzt diese 2 Semester Informatik studiert. Der andere wird vielleicht sagen, ne, komm, noch 4 Semester, 1/3 habe ich schon durch, so. Und dann habe ich den Abschluss. Aber ja, was bringt dir das so, ne, noch weitere 2 Jahre da reinzustecken? Und ein weiterer Effekt ist auch, warum wir bei Dingen bleiben, die uns nicht gut tun. Das nennt sich Verlustaversion. Das ist von einem recht bekannten Psychologen Kahnemann, der hat das untersucht, dass sich für uns Verluste, also Dinge, die wir loslassen, auch wenn sie uns nicht gut tun, sich doppelt so schlimm anfühlen als dieser sozusagen der Gewinn, den wir dann dadurch bekommen. Also wir sind ja so ein bisschen, unser Gehirn ist ja immer so ein bisschen dahin gepolt, Negativität mehr anzuerkennen und mehr zu sehen und sozusagen uns vor Verlusten zu schützen. Und deswegen, wenn es darum geht, dass wir etwas loslassen, dann fühlt sich das wirklich echt richtig schlimm an und wir sehen die Nutzen häufig dann gar nicht. Und ich glaube, das war bei dir anders. Du hast es recht schnell gesehen und konntest so, ich biege jetzt hier rechts ab, obwohl ich eigentlich geradeaus müsste. So.
Ja, ne? Es war meistens irgendwie eine Bauchgefühlentscheidung.
Ja.
Und also wenn man das so klassifiziert in so Begrifflichkeiten, dann klingt das so, wie du das erzählt hast.
Macht das Sinn, ne?
Ja, genau. Ja. Aber so für mich war es auf jeden Fall aus dem Affekt heraus.
Ja. Und ein weiterer Grund ist ja auch, warum wir häufig bei Dingen bleiben, so unser Selbstbild. Also jeder hat von uns so ein Bild von sich, ne? So, ich bin, keine Ahnung, eine Person, die fleißig ist. Oder ich bin eine Person, die so Dinge zum Ziel bringt, ne? Oder ich bringe Dinge irgendwie zum Erfolg. Oder ich bin belastbar. Oder viele haben auch so den Wunsch, so, ich bin jemand, der langfristig Beziehungen oder so führen kann. Hast du das Gefühl, beim Aufgeben, sag ich mal, oder beim Loslassen, hatte das Einfluss, hatte dein Selbstbild Einfluss auf deine Entscheidungen?
Spannend. Ich muss über was anderes darüber nachdenken, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Ich habe immer, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich mir versucht vorzustellen, ob ich diese Person in Zukunft sein werde. Ob ich mich so sehe, ob ich später jetzt an diesem Schreibtisch sitzen werde und so Informatiker-Sachen machen werde oder ob ich nachher mit einer gelben Weste, einem Helm und Klemmbrett rumlaufe und Bauingenieur auf Baustelle sein würde. Und ich wusste, irgendwie bin ich immer mehr, als Bauing wusste ich ganz klar, ich würde lieber die Sachen selber bauen und selber machen mit meinen eigenen Händen, als daneben stehen und irgendjemandem erzählen, wie er es machen hat. Genau, es war immer eine Vorstellung auf die Zukunft, die ich mir selbst überlegt habe. Mhm. Und da konnte ich irgendwie immer so Bildschnipsel vielleicht für mich selber sehen.
Ja, ja. Und das hat dir ja dann, dein Selbstbild hat dir ja dann dabei sogar geholfen, ne? Vielleicht diese Entscheidung zu treffen. Ja. Zu sagen, hey, ich sehe mich nicht den ganzen Tag vor dem Laptop oder vor dem PC oder was weiß ich, vor 3-4 Bildschirmen sitzen, sondern ja. Ich sehe mich eher, Dinge anzupacken. Ne? Und vielleicht hattest du dann auch die hilfreicheren Glaubenssätze. Also was ich vorher gesagt habe, ne? Sowas wie, ich bin ein Mensch, der irgendwie fleißig ist und so weiter. Das sind ja häufig auch Glaubenssätze, die wir haben. Und das ist ja häufig auch von unserem Umfeld geprägt. Und du konntest dich da vielleicht auch einfach viel leichter von lösen. Und das würde ich eher nutzen. Weil wir haben ja auch alle gesunde und positive Glaubenssätze über uns. Ne? Sind ja nicht immer nur sozusagen Glaubenssätze, die uns einschränken.
Ja.
Ja. Und ich glaube, jeder von uns sollte vielleicht auch das mal im Kopf selbst oder wir auch als Gesellschaft sollten vielleicht mal das loslassen, reframen und das vielleicht auch als Erfolg sehen. Also Erfolg bedeutet nicht immer, etwas zu Ende zu führen oder irgendwie den Abschluss irgendwie zu erreichen mit Hängen und Würgen irgendwie oder man ist irgendwie am Ende belastet oder hat einen Burnout oder sonst was, sondern vielleicht ist der Mensch ja erfolgreicher, der irgendwie schnell kapiert, hey, das ist nichts für mich. Mir geht's hier nicht gut und ich lasse los. Vielleicht ist dieses Loslassen ja wirklich eher der Erfolg. So.
Kurze Frage an dich.
Ja.
Wie siehst du das mit so Erfolgsgeschichten? Jede Erfolgsgeschichte ist immer, hat immer erstmal so negativ behaftet, weil Dinge sind abgebrochen und irgendwelche Rückschläge hat man erlebt, oder? Aber am Ende ist da immer ein Gewinn.
So ein Peak, ja.
Ja, genau.
Ja, ja, das stimmt.
Wie siehst du das?
Für viele hilfreich, für einige aber gar nicht, so finde ich. Weil ich glaube, viele bleiben da drin stecken und sagen sich, hey, der kann jetzt, also die Person im Buch oder die Person, die jetzt irgendwie in Social Media so dargestellt wird, die hat es irgendwie geschafft, warum klappt es bei mir nicht? Also man kann das nicht eins zu eins irgendwie übertragen. Und das, was du am Anfang gesagt hast, ist, ne, also sozusagen zurückblickend kann man immer so eine voll die schöne Story erzählen und sagen, oh, guck mal, das war so ein Wendepunkt, ah, das war irgendwie so eine Erkenntnis und dann bin ich zu dem Punkt gekommen. Aber wenn man in dem Moment steckt und in diesen Zweifeln und Unsicherheit und was soll ich machen und vor allem auch diese Ängste hat, was kommt denn danach? Rückblickend weiß man, danach kommt das und das und das und das. Aber in dem Moment finde ich das schwierig, wenn man immer so eine Geschichte hat und sagt, ja, das wird alles so schön geradlinig sein, weil für viele ist das nicht so geradlinig. Ja. Das ist häufig so ein Auf und Ab und nicht jeder kommt dann am Ende an und sagt, boah, das ist jetzt meine Erfüllung.
Ja. Ja,
viele führen auch wirklich einen Beruf aus, der nicht zu 100% erfüllend ist. Vielleicht ist es 70% oder 60% erfüllend. Und auch das ist vielleicht okay.
Voll. Ne?
Und dass man sagen kann, hey, diese restliche Erfüllung suche ich dann irgendwie im Privaten, in meinen Hobbys oder so. Also immer so ein bisschen gucken, passt das für mich? Die Sachen für sich nehmen, die einem hilfreich erscheinen. Aber wenn man sich dann anfängt, sehr stark da zu vergleichen und nach dem Gleichen zu streben, ich weiß, ja, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein.
Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, den du da auch gerade nochmal ansprichst, weil natürlich spreche ich ganz viel von Leidenschaft und dass ich das alles, was ich tue, sehr gerne mag und liebe und was auch immer. Aber am Ende ist es nicht die Erfüllung, dass du deinen Beruf, den du bekommst oder den du suchst, nur aus einer absoluten Leidenschaft heraus wählen kannst oder sollst, weil manchmal kann ein Beruf auch einfach nur ein Beruf sein und deine Miete zahlen und wie du schon sagst, kann deine Leidenschaft etwas ganz, ganz anderes sein.
Richtig. Man muss nicht die hundertprozentige Erfüllung im Beruf finden. Also ich habe auch wirklich echt einige Menschen bei mir in Therapie, also in der Therapie geht es ganz, ganz oft da um das Thema, weil wegen Burnout, ne? Burnout entsteht häufig im Beruf und das sind auch Menschen, die eigentlich Spaß am Beruf hatten ne? Und dann trotzdem im Burnout gelandet sind. Warum? Weil man sich auch bei der Arbeit vielleicht zu verausgabt hat, keine Grenzen eingehalten hat. Ne? Also auch bei Dingen, auch bei der Arbeit, die einen Spaß macht, es kann einen belasten. Mhm. Und mit den Menschen entwickeln wir dann auch so einen Plan und sagen, hey, Arbeit ist Arbeit. auch wenn sie Spaß machen kann oder nicht Spaß machen kann. Ich mache die vielleicht 6 oder 8 Stunden am Tag, aber danach bin ich vielleicht auch eine andere Person und kann dann irgendwie anderen Interessen nachgehen, weil nicht jeder hat von uns leider das Glück, irgendwie seine volle Leidenschaft bei der Arbeit auszuleben. Ne? Ich denke jetzt irgendwie, weiß ich nicht, an Taxifahrer oder was weiß ich, ne, Menschen, die am Fließband arbeiten. Das gibt es. Und vielen macht es wahrscheinlich auch Spaß, vielen aber auch nicht. Mhm. Das ist so. Und das heißt aber nicht, dass die jetzt irgendwie komplett irgendwie verzweifelt sein sollen und irgendwie am Leben zweifeln sollen, sondern dann muss ich mir vielleicht auch irgendwie außerhalb dieser Arbeit Dinge suchen, wo ich dann aufgehe, ne, um meine mentale Gesundheit zu schützen.
Voll.
Ne? War das bei dir auch so, dass beim Aufgeben du dich von den anderen in deinem Umfeld beeinflussen lassen hast? Also was haben die Menschen bei dir im Umfeld für eine Rolle gespielt, als du diese Entscheidungen für dich getroffen hast?
Mein Bruder ist ja gelernter Tischler.
Ja.
Mein Vater ist Gas- und Wassermeister. Meine Mutter ist gelernte Krankenschwester und hatte dann irgendwie nochmal mit Anfang 40 eine Umschulung gemacht.
Okay.
Und ist mittlerweile Heilpädagogin, glaube ich, heißt es. Mhm. Und arbeitet mit so geistig und körperlich behinderten Kindern in der Schule. Wir wussten immer alle, wie man anpackt. Ne? Wir wussten immer alle, dass wir eine sinnstiftende Arbeit ausüben. Mhm. Das habe ich von Kindheit an gelernt.
Okay.
Meine Oma gelernte Schneiderin und mein Opa war Zimmerer. Und mein Opa hat mich sehr, sehr geprägt auch so, was dieses Bild ist und diese Liebe auch zum Holz und so, hat uns da immer ganz viel gezeigt, mir und meinem Bruder auch schon so in Kindheitstagen. Und ich glaube, dadurch, dass ich schon so Vorbilder hatte von Kindheit an, war das für mich unterbewusst schon so eine prägende Richtung, die ich irgendwie bekommen habe. Und mein Umfeld hat immer positiv auf das reagiert.
Okay.
Auch so meine Oma und Opa und der andere Opa, die sind leider schon relativ früh gestorben, aber meine Oma, die lebt noch. Und die war auch immer so ein ganz, ist nach wie vor auch immer so ein Anker, mit der man über alles reden kann und die vor allen Dingen möchte, dass wir die für uns richtige Entscheidung treffen, dass sich das für uns richtig anfühlt.
Ja.
Und so war egal, was ich gemacht habe, auch wenn es mir selber manchmal unangenehm war, zu denen zu sagen, hey, ich breche das Ganze jetzt ab, ich mache jetzt wieder was Neues.
Warum war es dir unangenehm?
Es ist ein gesellschaftliches Gefühl, oder?
Ja.
Mhm. Dass man darauf indoktriniert wird. Es sind ganz viele Fremdbegriffe, die man irgendwie auch benutzt. Ja. Dass wir einen Plan haben müssen, dass wir Teil der Gesellschaft sein müssen und auch einen Job ausüben.
Ja.
Und wenn man immer mehr Sachen abbricht, dann wird man irgendwann so ein bisschen gefühlt belächelt, weil man gar nicht weiß, was man will. So. Und ich glaube, das ist auch heutzutage ein großes Thema bei Gen Z. Ich bin ja so ein bisschen raus aus Gen Z, so mit 95er-Jahrgang.
Mhm.
Aber denen wird ja auch immer ganz oft nachgesagt, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nicht mehr keine harten Jobs mehr machen und was auch immer. Es gibt so einen bekannten Arbeitsmarktforscher, Dr. Enzo Weber, und der beschäftigt sich mit diesen Themen und geht diese Sachen einfach statistisch an und sagt jetzt hier nicht, ich springe hier auf irgendeinen Zug auf und plapper das nach, was alle anderen, sondern ich erhebe Statistiken. Und er ist zu einem Entschluss gekommen, dass es gar nicht darum geht, dass Gen Z weniger arbeiten möchte oder keine harten Berufe mehr ausüben will, sondern sie möchten eine sinnstiftende Arbeit haben. Und wer kann es denen verübeln?
Ja.
Also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, was alles passiert, aber dass du etwas ausüben willst, wie eine sinnstiftende Arbeit, das Gefühl zu haben, dass das, was du tust, irgendeinen Mehrwert hat, das finde ich genau richtig.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich diesem Gefühl versucht zu widersetzen, auch wenn es vielleicht kommt, dass man auch Dinge dann abbrechen kann. Mhm. Und auch sagen kann, okay, ja, es war wieder nicht die Entscheidung. Ich habe nochmal was anderes ausprobiert. Wichtig, irgendwann muss man sich natürlich auch bewusst auch eine längere Zeit in etwas reinversetzen.
Ja.
Und nicht jeder Tag von der Ausbildung oder vom Studium oder sowas ist cool. Ja. Und man wird auch immer irgendwelche Ängste kriegen und auch manchmal sagen, ich will das jetzt abbrechen.
Ja.
Aber bis diese Entscheidung wirklich kommt, weißt du, so kann auch manchmal ein bisschen länger vergehen an Zeit. Aber so am Ende müsst ihr wahrscheinlich, wenn ich das so sagen kann, euren Weg da einfach selber finden und selber gehen. Und manchmal lohnt es sich länger daran zu bleiben, manchmal auch ist die Entscheidung auch kürzer.
Ja. Ja, aber das ist ja auch wirklich echt ein triftiger Grund, ne? Dass viele bei etwas dranbleiben, weil sie Angst haben, das eigene Umfeld, häufig die Eltern, ne, Onkel, Tante, Oma und so, zu enttäuschen. Ne, das, weil, ne, sowas wie Studium oder so, da sind ja auch die meisten Eltern erstmal stolz, ne? So, mein Sohnemann studiert und oder meine Tochter studiert. Und wenn man dann da hingeht und sagt, hey, ich breche das jetzt ab, dann hat man vielleicht schon die Angst, sie zu enttäuschen.
Mhm.
Und ich sage dann auch immer so, hey, einerseits total normal, ne, dass man diese Gedanken hat erstmal, weil einer der psychologischen Grundbedürfnisse ist ja auch Bindung. Also wir möchten die Bindung zu anderen Menschen aufrechterhalten. Mhm. Wir möchten gerne, dass sie uns gern haben. Und dieses Gefühl, wenn jemand enttäuscht, dann fühlt sich das auch an wie so ein Bindungsbruch. Und das möchten wir natürlich nicht so gerne erleben. Deswegen ist auf jeden Fall diese Angst da. Aber sich dann auch zu fragen, wen enttäusche ich denn da wirklich? Sind es meine Eltern? Werden sie wirklich enttäuscht sein? Also ist das mehr ein Gefühl oder ist das ein Fakt so? Und auch wenn sie enttäuscht sind, ne, auch wenn sie wollen, dass ich jetzt dieses Studium durchziehe und so weiter, haben sie denn recht damit, ne, dass ich das jetzt irgendwie durchziehe und mir geht es irgendwie gar nicht gut damit? Aber ganz, ganz häufig ist das mehr ein Gefühl, als es Tatsache am Ende ist. Ne? Die meisten Eltern, würde ich sagen, oder das Umfeld, wo man ist, also die Freunde, Familie, die freuen sich ja eigentlich schon für einen, dass es einem dann besser geht. Und die wollen dann meistens nicht, dass man irgendwo drinsteckt, obwohl man irgendwie ja ein halbes Burnout hat oder irgendwie depressionsähnliche Symptome. Ne? Eine Sache bleibt aber trotzdem noch, wenn man irgendwie etwas loslässt, die Angst vor der Ungewissheit. So. Ne, weil klar, du hast von Plan B geredet, aber man hat beim Aufgeben ja nicht immer einen Plan B, sondern der entwickelt sich ja häufig dann auch mit der Zeit. Was hat dir denn am meisten Angst gemacht, wenn du irgendetwas, sag ich mal, losgelassen hast? War das das Aufgeben selbst oder war das mehr so dieses, was kommt danach? Oder hattest du überhaupt keine Ängste? Ich unterstelle dir jetzt auch irgendwelche Ängste, die vielleicht gar nicht da waren.
Ja, ist eine gute Frage.
Mhm.
Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt will ich was anderes machen. Und ich hatte genau anfangs ja gesagt oder im Mittelteil vielleicht gesagt, dass ich zum Beispiel, als ich dann in der Schweiz war, erste Woche alles super, alles neu und so. Und dann halt danach war es dann irgendwie, da kam der Moment, wo man gedacht hat, ist es wirklich das Richtige? Und da ist man halt aus diesen alten Routinen ausgebrochen. Und man musste sich so neue Routinen schaffen.
Ja.
Und das hat dann einfach für mich funktioniert mit so simplen Methoden, dass ich sage, okay, das ist mein Essen, das ist mein Sport, das sind meine Spaziergänge.
Das war so dein Rahmen, was dir Sicherheit gegeben hat. Ne?
Ja, genau. Ja. Und alles andere entwickelt sich dann.
Ja, okay.
Ne? Also so, das eine ist so beeinflussbar, das andere halt nicht.
Ja. Aber das heißt ja, du hattest einfach auch ein starkes Selbstvertrauen. So, ne? Also genau das ist ja auch das Wichtige beim, sag ich mal, Loslassen. Also wenn Menschen wirklich vor dieser Entscheidung stehen, bleibe ich oder gehe ich, dann ist ja ganz, ganz häufig das Gefühl von Kontrollverlust da, weil jetzt lasse ich etwas los, aber was kommt denn danach? Das löst ganz, ganz viel Unsicherheit aus bei Menschen. Und da machen wir vor allem in der Therapie auch genau das. Wir stärken das Selbstvertrauen der Menschen und wir gucken, hey, wie viel hat man denn schon irgendwie früher erreicht? Also wie viele Stationen hatte man schon im Leben? Wie oft musste man sich schon anpassen? Und wie viele Stationen gab es, wo es vielleicht auch vieles ungewiss war? Und man hat sich angepasst. Wenn ich etwas loslasse, dann ist diese Angst vor Ungewissheit auch irgendwo normal. Die wird da sein, die wird einen auch, glaube ich, keiner zu 100% nehmen können.
Ich glaube, man wächst immer so ein bisschen mit seinen Aufgaben. Ja. Und das Gefühl, vor etwas Lampenfieber zu haben oder so ein bisschen Unwohlsein, ist ein gutes Gefühl. Das ist gesund, das ist so, da passiert gerade etwas in dir. Mhm. Und du musst unbedingt in dieses Gefühl reingehen. Mhm. Du darfst dich davon nicht versperren, weil du machst es dann. Mhm. Und es fühlt sich danach so viel besser an und du wächst damit.
Ja, das stimmt. Ja, da rate ich auch immer so ein bisschen, ne? Das ist ja auch dieses Ding von, geh aus deiner Komfortzone raus, ne?
Es klingt so, plump, es klingt so, hier der nächste Unternehmer-Podcast, nächste das so. Stimmt. Aber es ist ja, wirklich so.
Genau. Ja. Und da rate ich immer so, vor allem jetzt auch so ein bisschen aus dem Therapeutischen dazu, ja, geh aus deiner Komfortzone raus, aber geh vielleicht nicht in deine Angst. Zone. Also es gibt immer eine Zone von, okay, das ist jetzt außerhalb meiner Komfortzone, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich kann es schaffen. Es ist eine Herausforderung, es ist eine Challenge, aber man muss sich auch nicht ständig seinen Ängsten aussetzen, weil ich glaube, wenn man sich dann zu sehr zwingt, ständig außerhalb seiner Komfortzone zu leben, in dieser Angstzone zu sein, wo man irgendwie Überforderung erlebt häufig, mal kann man das machen, aber wenn man sich ständig dazu zwingt, das kann einen dann auch irgendwann wirklich belasten. Naja, deswegen auch ruhig sagen, hey, ich kann auch mal Dinge machen, die sich einfach nur angenehm anfühlen. Und ab und zu darf ich außerhalb meiner Komfortzone sein.
Ja.
Ja, vielen Dank für deine Ratschläge. Ich habe am Ende jetzt auch unser Toolbox. Da fasse ich ja eigentlich die Folge nochmal zusammen. Heute ist es ein bisschen anders. Ich habe einfach mal 3 Reflexionsfragen mitgebracht, die ihr euch selber stellen könnt, um so ein bisschen zu schauen, hey, bleibe ich oder gehe ich, lasse ich etwas los? Die erste Frage, würde ich heute nochmal neu damit anfangen? Die sich auf jeden Fall mal stellen, ne, wenn ich jetzt rückblickend entscheiden müsste, könnte. Zweitens, halte ich daran fest, weil es gut ist oder weil ich schon so viel investiert habe? Und dann drittens, was kostet es mich, nicht aufzuhören? Also diese Kosten auch nochmal reflektieren, dass wenn man nicht geht, was für Kosten trägt man dann? Genau, dann danke ich dir, lieber Laurin, fürs Dasein und dass du deine Geschichte heute erzählt hast. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Und wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut doch gerne in die Shownotes. Da haben wir euch alle weiteren Infos reingepackt. Oder auf unsere Webseite www.ikk-klassik.de/podcast. Auf Wiedersehen. Lass machen. Von Weltfrieden zu sich selbst lieben. Mach mal Flugmodus in deinem Telefon.